RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Olaf Knapp. US-Präsident Trump will die Zölle auf Stahlimporte deutlich erhöhen. Vor Stahlarbeitern in Pennsylvania kündigte er zum 4. Juni eine Verdopplung der Aufschläge von jetzt 25% auf 50% des Warenwerts an. Aus der Nachrichtenredaktion Constanze Semidey.
Niemand werde darum herumkommen, sagte Trump in dem Werk der Firma US Steel. Auch die Europäische Union wäre davon betroffen. Noch bis Juli wollen Brüssel und Washington über die Zolldrohungen verhandeln. Schon jetzt sind Autos, Stahl und Aluminium aus der EU mit Aufschlägen von 25% belegt. Ein US-Gericht hatte zuletzt die Strafzölle auf alle Importe wieder in Kraft gesetzt, nachdem eine niedrigere Instanz zuvor entschieden hatte, dass der amerikanische Präsident zur Einführung der Zölle nicht befugt sei.
Die US-Regierung hat die Entscheidung des obersten Gerichts begrüßt, wonach hunderttausende Menschen aus Lateinamerika abgeschoben werden dürfen. Ein ranghoher Mitarbeiter des Weißen Hauses sagte, der Supreme Court habe die Entscheidungen unterer Instanzen zurechtgestoppt. In der Entscheidung geht es um mehr als 500.000 Menschen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. Sie hatten unter Präsident Biden die Erlaubnis erhalten, vorübergehend in den USA zu leben und zu arbeiten. Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz wird das Risiko einer Flutwelle allmählich kleiner. Aus dem See hinter dem Schuttkegel fließe nach und nach Wasser ab, teilte der regionale Führungsstab im Lötschental mit. Daher rechne man nicht mehr mit einem unkontrollierten Wasserdurchbruch. Am Mittwoch hatte eine gigantische Eisfels- und Gerölllawine das Dorf Blatten im Kanton Wallis fast vollständig verschüttet. Die rund 300 Einwohner waren vorher in Sicherheit gebracht worden. Ein Mensch wird vermisst. Die deutschen Fußballerinnen haben ihr Nations League Gruppenspiel klar gewonnen. Im Bremer Weserstadion besiegte das Team von Bundestrainer Christian Wück die Niederlande mit 4:0. Aus Bremen Martina Knief.
Das Bremer Publikum feierte die DFB-Auswahl für eine ganz starke Leistung. Linda Dallmann, zweimal Lea Schüller und Sarai Linder mit ihrem ersten Länderspieltor sorgten für den nie gefährdeten 4:0-Sieg gegen ein niederländisches Team, das überhaupt nicht in das Spiel hineingefunden hat. Die deutsche Mannschaft hat damit das Final Four der Nations League Ende des Jahres erreicht und sich 5 Wochen vor dem ersten EM-Spiel bei der Europameisterschaft in der Schweiz sehr viel Selbstvertrauen geholt.
Das Wetter in Deutschland. Am Tage ganz im Süden meist sonnig, sonst ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Verlauf in der Mitte kräftige Schauer und Gewitter, abseits der Küste 22 bis maximal 32 Grad. Am Sonntag wechselhaft, örtlich Unwetter bei 18 bis 28 Grad und am Montag oft sonnig mit regionalen Schauern und Gewittern 16 bis 24 Grad. Es ist 4:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A8 München Richtung Stuttgart ist zwischen Dachau, Fürstenfeldbruck und Sulzemoos nach einem Unfall gesperrt. Die A9 Halle-Leipzig Richtung Berlin ist zwischen Schkeuditzer Kreuz und Wiedemar nach einem LKW-Unfall gesperrt. Die A19 Berlin Richtung Rostock ist zwischen Lage und Kavelsdorf wegen Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt. Die Umleitung führt über die U19. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Und die A94 Passau Richtung München ist zwischen Mühldorf West und Waldkraiburg-Ampfing nach einem Unfall gesperrt. Und wir haben noch eine aktuelle Falschfahrermeldung. Falschfahrer auf der A66 Frankfurt-Wiesbaden zwischen Frankfurt am Main-Mikel-Allee und Eschborner Dreieck kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Ich wiederhole, auf der A66 Frankfurt-Wiesbaden zwischen Frankfurt am Main-Mikel-Allee und Eschborner Dreieck ist ein Falschfahrer unterwegs. Soweit der Verkehr, Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt wie immer vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Detlef Karg im Studio. Willkommen zu unseren Informationen aus Politik und Zeitgeschehen, hier noch bis 6 Uhr. Im Schweizer Kanton Wallis, im Lötschental, da kam es in dieser Woche zum Bergsturz, der seit einiger Zeit erwartet worden war. Die Bewohner des Dorfes Blatten, sie waren bereits evakuiert worden. Nun heißt es erst einmal abwarten, ob noch weiteres Geröll nachstürzt, und außerdem richten sich die Blicke auf den dortigen Fluss, der sich am abgegangenen Geröll aufstaut. Es kann sein, dass auch weiter talabwärts gelegene Orte evakuiert werden müssen, auch wenn es zur Stunde danach nicht aussieht. Unser Reporter Thomas Wagner über den Stand der Dinge.
Die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter zeigt sich nach einem Hubschrauberflug über dem Katastrophengebiet erschüttert.
Die Gewalt, mit der hier der Berg ein ganzes Dorf ausgelöscht hat, ist unbeschreiblich. Man begreift das Ausmaß der Katastrophe erst, wenn man das wirklich mit eigenen Augen vor Ort sieht.
Denn von Platten, dem 300-Einwohner-Dorf im Schweizer Lötschental, ist so gut wie nichts mehr übrig. Zwei Tage nach dem schweren Bergsturz zeigt sich erst das wahre Ausmaß der Katastrophe. Gemeindepräsident Matthias Bellwald.
Vorgestern wurde die Geschichte von Platten wie weggradiert, ausgelöscht, vernichtet. Und wir sagen in Grund und Boden gestampft von den isischen Dialekt. Die Leute haben Hab und Gut verloren, außer das, was sie gerade auf dem Leib trugen. Häuser, Brücken, Immobilien gibt es nicht mehr und haben den Wert verloren. Kurzum, Ground Zero für Platten.
Doch trotz aller Schrecken der vergangenen Tage und Stunden gäbe es einen unverbrüchlichen Wunsch unter den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde.
Wir wollen Platten neu aufbauen. Wo? Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Ein Lötschental ohne Platten ist nicht denkbar. Wir bauen an der Zukunft des Lötschentals mit einem neuen Platten.
Allerdings bauen Fachleute in den kommenden Stunden erstmal an der Sicherheit umliegender Dörfer. Durch den riesigen Schutt- und Felskegel, der das Dorf Platten unter sich begraben hat, hat sich der durch den Ort fließende Fluss aufgestaut. Die Gefahr einer Flutwelle, die sich über zwei umliegende Dörfer ergießen könnte, sei groß. Man müsse, so Wasserbauingenieur und Sicherheitsfachmann Christian Studer, ganz genau hinschauen, wie sich die Dinge entwickeln.
Wir sind aktuell einfach daran, wirklich intensiv diesen Überlaufprozess zu überwachen mit der Instrumentierung, mit den Beobachtern, mit regelmäßigen Flügen und bei einer negativen Entwicklung, damit wir dann sehr schnell reagieren können.
Heißt im Klartext, die Gefahr im Schweizer Lötschental ist längst noch nicht gebannt und immer noch sind die Gefahren für die Sicherheits- und Bergungsteams so groß, dass sie bislang nicht in das Geröllfeld des zerstörten Dorfes Platten vordringen können.
Soweit Thomas Wagner, er ist unser Korrespondent in der Schweiz. Und soweit die aktuelle Lage nach dem Gletscherabbruch dort. Über die Hintergründe hat mein Kollege Ralf Baudach bei Tagesschau 24 mit der Schweizer Gletscherforscherin Mylène Jacquemart gesprochen. Die erste Frage an sie war, wie es zu diesem Ereignis kommen konnte.
Wir hatten vor ungefähr zwei Wochen, wurde den lokalen Behörden bewusst, dass sich am kleinen Nesthorn, das ist der Gipfel oberhalb vom Gletscher, dass sich da eine ganz große Bergflanke, dass die instabil geworden ist. Und zunächst war das große Bedenken quasi, dass dieser ganze Berghang einfach ins Tal fällt. Das hat sich dann so nicht bewahrheitet, sondern das ist so in Stücken geschehen, also das ist immer mal wieder mehr abgebrochen. Das hat dann aber dazu geführt, dass das ganze Material auf diesem kleinen Gletscher, der unterhalb von dieser Bergflanke ist, abgelagert hat und da einen sehr, sehr hohen Kegel an Gesteinsmaterial abgelagert hatte. Und dadurch wurde der Druck auf den Gletscher sehr, sehr groß und irgendwann konnte das Eis diesem Druck nicht mehr standhalten und dann ist dieser ganze Gletscher zusammen mit dem ganzen Schutt, der noch oben drauf war, ins Tal gestürzt.
Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf diesen Prozess? Man denkt bei Eis und Gletscher direkt immer an, ja, Gletscher verschwinden langsam, da schmilzt einiges. Welche Rolle spielt das?
Die Einflüsse des Klimawandels, die sind frappant. Also wenn wir schauen, wie die Gletscher verschwinden, Eis und Schnee verschwinden und was mal weiße Berghänge waren, das wird immer mehr zu Schutt und Geröll. Und das hat alles zusammen, also die höheren Temperaturen, die Tatsache, dass Niederschlag vermehrt auch in hohen Lagen als Regen fällt und nicht als Schnee, dass auch einfach mehr Wasser zur Verfügung steht durch die Schnee- und Eisschmelze, das hat alles keinen guten Einfluss auf die Stabilität von Berghängen. Um jetzt aber für ein einzelnes Ereignis, vor allem ein extremes Ereignis wie dieses, zu sagen, ja, das war der Klimawandel. Dafür müssten wir ja wissen, ob das Ereignis auch ohne Klimawandel passiert wäre. Und das ist absolut möglich. Also manchmal fallen Teile von Bergen runter. Das geschieht, das ist Geologie. Aber was am Ende des Tages relevant ist für das Risikomanagement, ist ja eigentlich, ob diese Art von Ereignissen sehr, sehr viel häufiger werden. Und für diese Extremereignisse ist es statistisch halt sehr schwierig. Aber viele Faktoren, die sich sehr stark ändern im Gebirge durch den Klimawandel, die sind dieser Art von Prozess nicht zuträglich.
Wenn wir alle in den Bergen unterwegs sind, müssen wir also bei den Planungen der Wanderrouten oder vielleicht auch der Skirouten nun auch die Voraussagen von Glaziologen wie Ihnen im Auge haben?
Daran arbeiten wir tatsächlich, um zu verstehen, ob wir da auch bessere Prognosen machen können. Grundsätzlich, was man sehr stark sieht beim Bergsteigen, ist halt, dass Gipfel oder Routen, die sehr stark mit Schnee bedeckt waren früher, also Vierenrouten, wo man hauptsächlich im Schnee ging, da hat es teilweise immer weniger Schnee und da ist man Steinschlag mehr ausgesetzt. Bei den Gletschergefahren ist es noch ein bisschen schwieriger, aber das ist so ein bisschen der aktuelle Stand der Forschung auch, dass wir da versuchen, das besser zu verstehen.
Abschließend die Frage, Sie haben ja auch unter anderem in Boulder im US-Staat Colorado studiert und haben auch Einblick in viele weitere Bergregionen der Erde. Die Frage, wie gut ist denn die Alpenregion aufgestellt, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Bergregionen der Welt, was Frühwarnsysteme betrifft?
Also ich denke, der große Vorteil, den wir in den Alpen haben, ist, dass es halt ein relativ kleines Gebiet ist und dass da viele Menschen sind. Und das heißt, dass wir einfach mehr Leute sehen mehr und dadurch haben wir eine engmaschige Beobachtung der ganzen Region. Das heißt natürlich auch, dass dann mehr Infrastruktur, teilweise wie in diesem Fall auch nahegelegen an diese sehr steilen Regionen ist. Und wenn im Katastrophenfall wie jetzt, sind wir in der Schweiz natürlich sehr, sehr gut aufgestellt in bezüglich Ressourcen und die modernsten Überwachungsmethoden, die wir haben. Dass wir jetzt den gesamten Alpenraum und jeden Berghang irgendwie aus dem All überwachen können, das geht leider nicht. Moderne Satellitenmethoden können hier schon sehr hilfreich sein, aber auch da gibt es technische Limiten und es wird nie möglich sein, dass wir quasi aus dem All jeden Ecken der Alpen sehen können. Und so wie es in diesem Fall auch war, waren es lokale Veränderungen, also ein erster Murgang, eine Mischung aus Geröll und Wasser, die weit ins Tal vorgestoßen ist, die Leute darauf aufmerksam gemacht haben, dass sich da gerade etwas relativ schnell verändert.
Das sagt die Schweizer Glaziologin Milene Jacquemart im Gespräch bei Tagesschau 24. Wir blicken ins Inland. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will große Internetkonzerne wie Google oder Meta künftig mit einer Digitalsteuer belegen. Der Vorschlag, den er in einem Interview mit dem Magazin Stern gemacht hat, sorgt für gemischte Reaktionen. Dietrich Karl Meurer aus Berlin.
Große Internetkonzerne wie Google oder Meta sollen eine Digitalabgabe zahlen, so der Vorschlag des Kulturstaatsministers. Wolfram Weimer findet, eine Steuer von 10% auf Werbeeinnahmen sei moderat und legitim. Die Abgabe soll dem Medienstandort Deutschland helfen, per Gesetz oder freiwillig. Als Vorbild nennt Weimer Österreich, das seit 2020 eine Digitalsteuer hat. Das Vorhaben, Abgabe für Online-Plattformen, findet sich bereits im schwarz-roten Koalitionsvertrag als Prüfauftrag. Der nun von Weimer vorgetragene Vorschlag ist offenbar innerhalb der Bundesregierung nicht abgestimmt. Und der Zeitpunkt, mitten im Zollstreit mit den USA, ist heikel. Trotzdem gibt es Rückendeckung. Die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Anja Weisgerber, lobt, der Vorschlag greife den Koalitionsvertrag auf. Auch SPD-Medienpolitiker Martin Rabanus begrüßt den Vorschlag ausdrücklich.
Es ist schon lange eine Forderung von uns, dass dort, wo tatsächlich auch Gewinne gemacht werden, auch ein Steuerbeitrag, ein solidarischer Beitrag geleistet wird, der für die Gesellschaft wieder zurückfließt.
Die SPD habe sich bereits bei den Koalitionsverhandlungen für eine solche Abgabe eingesetzt. Sie könne helfen, den Medienstandort Deutschland zu stärken.
Weil wir natürlich über die Einnahmen aus einer Digitalabgabe anders in der Lage sind, auch Qualitätsjournalismus und Qualitätsmedien oder mal ganz generell die Medienwirtschaft stärker zu fördern, als das im Moment der Fall ist.
Zurückhaltend reagieren dagegen die Grünen auf den Vorstoß von Weimer. Dabei finden sie eine solche Digitalabgabe grundsätzlich richtig und wichtig. Fraktionsvize Konstantin von Notz sagt dem ARD-Hauptstadtstudio:
Und gerade weil das so wichtig ist, ist es bedauerlich, dass der Kulturstaatsminister hier so aus der Hüfte heraus diesen Vorschlag macht, eines Plattform-Soli. Gerade in Zeiten, in denen wir mit Donald Trump über Zölle scharf diskutieren und Friedrich Merz jetzt auch bald in die USA fährt, ist es wichtig, dass man seriöse und durchdachte Vorschläge macht.
Vorschläge, die auf europäischer Ebene abgestimmt werden sollten, finden die Grünen. Die Digitalbranche reagiert zurückhaltend auf den Vorschlag des Kulturstaatsministers. Ralf Wintergerst, der Präsident des Digitalverbands Bitkom, verweist im ARD-Interview der Woche auf eine komplizierte Gemengelage.
Der ganze Verkehr im Internet, also die ganzen Datenmengen, die laufen ja über Infrastrukturen, die über die Investitionen der europäischen Investitionen gemacht worden sind. Also die ganzen Telekommunikationsunternehmen mussten ja die digitale Infrastruktur aufbauen. Genutzt und profitabel genutzt wird sie im Kern von den großen amerikanischen Technologieunternehmen. Und von daher muss man schauen, ob es da auch einen Ausgleich geben könnte.
Dennoch warnt der Verband Bitkom. Ob neue Steuern, Abgaben oder Zölle, jede zusätzliche Belastung führe zu höheren Preisen, die Unternehmen, Behörden und Verbraucher in Deutschland spüren würden.
Soweit der Beitrag von Dietrich Karl Meurer. Und wir kommen zur Wettervorhersage für heute Samstag, den 31. Mai. Tagsüber ist es vom Schwarzwald bis zum Bayerwald länger sonnig, sonst teils heiter, teils wolkig. Bereits am Vormittag dann in den mittleren Landesteilen, meist über dem Bergland, einzelne Schauer und Gewitter. Mittags, nachmittags und abends von Westen dann auf die Mitte übergreifend kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Lokal besteht Unwettergefahr. Im Norden und Osten bleibt es dagegen meist trocken. Die Höchstwerte im Norden 19 bis 24 Grad, sonst schwüle 25 bis 31 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus westlichen Richtungen. In Gewitternähe lokal schwere Sturmböen um 100 km/h. Und hier die aktuellen Temperaturen deutscher Städte zur Stunde. In Kiel 13 Grad, Hamburg ebenfalls 13 Grad, Rostock 14 Grad, Hannover 15 Grad, Berlin 16 Grad, Kassel 13 Grad, Essen 15 Grad, auch in Köln 15 Grad, Frankfurt am Main 16 Grad, Erfurt 13 Grad, Saarbrücken 15 Grad, Nürnberg 13 Grad, Dresden 14 Grad, Stuttgart 15 Grad, Freiburg 13 Grad und München meldet 16 Grad. Und wir schauen auf die Uhr. Es ist in wenigen Sekunden 4.18 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Und da haben wir kurz die Entwarnung auf der A66 Frankfurt-Wiesbaden. Kein Falschfahrer mehr zwischen Frankfurt am Main, Michaelallee und Eschborner Dreieck. Bundesinnenminister Dobrindt, er setzt in der Migrationspolitik bekanntlich auf einen härteren Kurs. An den deutschen Grenzen wurden die Kontrollen verstärkt. Und Dobrindt war gestern deswegen an der Grenze zu Österreich, erklärte dort dem Nachbarland seinen Kurs und er war auch in Prag zu Gast. Der tschechische Innenminister hat den deutschen Bundesinnenminister eingeladen, denn der härtere deutsche Tonfall in der Migrationspolitik kommt in Tschechien zwar gut an, nicht aber unbedingt die Kontrollen. Aus Prag dazu Marianne Allweis.
Für Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sind die verschärften Kontrollen ein Erfolg. Vor rund drei Wochen hat der CSU-Politiker mehr Polizeibeamte an die deutschen Grenzen geschickt. Außerdem hat er angeordnet, dass auch Menschen, die um Asyl bitten, zurückgeschickt werden dürfen.
Wir haben die Zurückweisungen an diesen Grenzen um 45% steigern können, weil wir durch die intelligenten Grenzkontrollen eben deutlich mehr an illegaler Migration aufgegriffen haben. Das ist etwas, was insgesamt auch inzwischen sehr stark wahrgenommen wird, dass es eben eine leichte illegale Einreise nach Deutschland so nicht mehr gibt.
Deutschland habe eine hohe Magnetwirkung in der Welt. Die Zahlen der illegalen Migration seien bereits niedriger, müssten aber weiter reduziert werden, so Dobrindt bei seinem Antrittsbesuch in Prag. Für die deutsch-tschechische Grenze gilt diese erste Erfolgsmeldung jedoch nicht. Das macht Innenminister Vít Rakušan deutlich. In den vergangenen 3 Wochen seien rund 50 Menschen aus Deutschland nach Tschechien zurückgewiesen worden. Das seien ungefähr genauso viele wie vor der Verschärfung.
Es handelt sich um keine illegale Migration im rechten Sinne. Es handelt sich zum Beispiel um die Ukrainer, die sich ganz legal auf dem Staatsgebiet Tschechiens bewegen, aber die haben eigentlich zurzeit kein Recht, zum Beispiel in Deutschland zu arbeiten.
Außerdem sei die Transitmigration durch Tschechien so niedrig wie seit 5 Jahren nicht. Das liege vor allem am härteren Vorgehen Serbiens und am besseren Schutz der serbisch-ungarischen Grenze. Weniger als 40 illegale Einreisen haben tschechische Behörden von Januar bis April registriert. Zum Teil schickt Tschechien laut dem Innenminister Migranten seinerseits zurück in die Slowakei. Die tschechische Polizei arbeite effektiv und tagtäglich mit der Deutschen zusammen. So hätten Rückstaus in Tschechien bisher oft verringert werden können. Dennoch mahnt der Mitte-Rechts-Politiker: Wir haben Verständnis für das Vorgehen der derzeitigen deutschen Regierung und wir freuen uns, dass sie sich unserer Sichtweise auf illegale Migration stark angenähert hat. Gleichzeitig habe ich dem Minister versichert, dass wir an den Schengen-Raum glauben und dass wir Kontrollen an den Binnengrenzen immer als Ausnahmezustand betrachten. Im Ausnahmezustand fühlen sich offenbar auch viele deutsche Polizeibeamte. Die Gewerkschaft der Polizei sieht die Belastungsgrenze nicht nur erreicht, sondern für viele längst überschritten. Innenminister Dobrindt verspricht Unterstützung und bestätigt, dass es eine Anfrage an den Zoll gibt.
Wir gehen davon aus, dass das eine temporäre Maßnahme ist, aber ich werde mich nicht darauf festlegen, wie weit diese Maßnahme befristet ist, weil das hängt vom Geschehen ab, das wir an den Grenzen feststellen.
Immerhin eines steht schon fest. Nach dem 7. Juni wollen Dobrindt und sein tschechischer Amtskollege den ersten Monat der verschärften Grenzkontrollen auswerten. Und zwar gemeinsam. Das ist dem Tschechen besonders wichtig.
Marianne Allweis informierte. Wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Vielleicht haben Sie das früher auch einmal geträumt, wenn ein Roboter meine Hausaufgaben machen könnte. Das wäre was. Heute stehen zwar keine Roboter in Kinderzimmern, aber zumindest gibt es den Chatbot, künstliche Intelligenz. Eine neue Umfrage des Digitalverbands Bitkom zeigt, knapp ein Viertel der deutschen Schüler macht die Hausaufgaben mit Hilfe von KI. Ist das ein Alarmzeichen oder eine Chance? Sarah Böttcher geht der Frage jetzt nach.
Hier ist eine typische Hausaufgabe für Geschichte in der 9. Klasse Gymnasium. Diesmal Industrialisierung im 19. Jahrhundert.
Das war die Stimme von ChatGPT. Der Chatbot braucht nicht mal eine Minute, bis er ein Referat über die Erfindung der Dampfmaschine ausspuckt oder für Mathe eine quadratische Funktion analysiert. Was früher die Eltern oder Großeltern waren, sei heute eben künstliche Intelligenz, sagt René Michel vom Sächsischen Lehrerverband. Michel ist Musiklehrer an einer Oberschule.
Das ist natürlich einfach ein Gehen mit der Zeit, ne? Und jetzt gibt's eben den Freund KI, der das quasi für die Schülerinnen und Schüler erledigt. Also natürlich ist es nachzuvollziehen, dass man sich da die Arbeit ein bisschen erleichtert.
Trotzdem versucht Michel, seine Klassen darin zu schulen, die künstliche Intelligenz zu hinterfragen. Sonst könnten auch falsche Ergebnisse herauskommen, wie der Oberschullehrer im Fach Deutsch gemerkt hat.
Da ging es um Faust und dort hat einfach ChatGPT dann einfach neue Figuren erfunden. Also in der Aufgabenstellung, die ich gegeben hatte, hat dann ChatGPT als Lösung neue Figuren mit hineingebastelt, die es in dem Faust aber eigentlich gar nicht gibt. Und da merkt man natürlich, wenn jetzt die Schülerinnen und Schüler das Werk selber nie gelesen haben und die das aber als richtige Antwort hinstellen, dann ist es einfach falsch in meinen Augen logischerweise, ne?
Deshalb fordert auch Matthias Rose, dass Schülerinnen und Schüler im Umgang mit KI gut geschult werden. Er ist Sprecher des Landeselternrates Sachsen-Anhalt und grundsätzlich sehr offen für künstliche Intelligenz. Zu Hause sei ChatGPT schon ein alltäglicher Begleiter.
Früher muss ich deutlich mehr bei den Hausaufgaben hier und da mal gefragt werden und dann habe ich da irgendwelche Sachen erklärt, musste vielleicht auch selber nochmal ein Buch oder ein Internet anfragen. Das ist heute deutlich weniger geworden und dass das für mich als Vater eben auch eine Entlastung ist. Die KI ist da, die geht nicht mehr weg und wir sollten das Beste daraus holen, was so geht.
Ähnlich sieht es Matthias Ballot. Er ist Professor an der Uni Halle und bildet Deutschlehrer aus. In seinen Seminaren ermutigt er dazu, sich mit KI zu beschäftigen. Bei der Vorbereitung des Unterrichts könne sie zum Beispiel Arbeitsblätter, Lösungsblätter oder Aufgaben erstellen. Ballot meint, dass wir auch die Leistungsbewertung an Schulen neu denken müssten.
Dieses Muster, die Schüler bekommen Hausaufgaben und der Lehrer kontrolliert sie am nächsten Tag, ist eines, was meines Erachtens ohnehin schon lange fragwürdig und überkommen ist, weil sie natürlich nicht sicherstellen können, dass die Schüler die Hausaufgaben selbst machen, sondern die Eltern haben sie gemacht, man hat sie abgeschrieben im Bus. Das ist ja nichts Neues und das geht natürlich mit ChatGPT und den neuen Technologien viel schneller und viel präziser. Und das heißt, der Sinn und Zweck von Hausaufgaben ist so ein Stück weit durch die KI in Frage gestellt.
Ballot ist gespannt, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Bis dahin hilft wohl weiter ChatGPT.
Gerne. Viel Erfolg in der Schule. Du packst das.
Soweit dieser Beitrag von Sarah Betscher. Und da haben wir einen Falschfahrer auf der A4 Chemnitz-Dresden. Zwischen Dresden-Hellerau und Dreieck Dresden-Nord kommt Ihnen der Falschfahrer entgegen. Fahren Sie da äußerst rechts und überholen Sie nicht. Ich wiederhole, auf der A4 Chemnitz-Dresden zwischen Dresden-Hellerau und Dreieck Dresden-Nord ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht dort in beiden Richtungen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Jan Möller. In gut einem Monat geht sie los, die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Und das deutsche Team ist schon mal gut drauf. 4:0 gegen die Niederlande in Bremen im vorletzten Gruppenspiel der Nations League. 2 der 4 Tore hat Lea Schiller erzielt und die fand auch, das hat Spaß gemacht.
Ja, extrem. Ich glaube, das hat man uns auch angesehen, dass wir sehr, sehr viel Spaß auch beim Spielen hatten. Wir haben uns vor dem Spiel vorgenommen, dass wir einfach jetzt auch mal zeigen wollten, in Deutschland ein gutes Spiel abzuliefern, und das ist uns heute gelungen.
Und mit diesem klaren Erfolg ist auch der Gruppensieg schon sicher und damit der Einzug ins Final Four der Nations League, das auch die Männer schon erreicht hatten, und deren Endrunde findet ja in Deutschland statt. Am Mittwoch das Halbfinale gegen Portugal in München, und zum Auftakt der Vorbereitung gab es erstmal ein öffentliches Training und klare Ansagen vom Bundestrainer von Julian Nagelsmann aus Herzogenaurach, André Siems.
Titel gewinnen, gute Ergebnisse holen, Fußball kann so einfach pragmatisch sein, wenn es nach dem Bundestrainer geht. Jeder, der nach Herzogenaurach zur Mannschaft anreiste, hat laut Nagelsmann eine Entscheidung getroffen, die Entscheidung, alles für das Team zu geben. Die Lernkurve der Mannschaft sei nach wie vor sehr groß, genauso wie das Ehrgefühl, wieder für Deutschland spielen zu dürfen. Marc-André Ter Stegen wird die Nummer 1 im Tor sein und die Nations League-Spiele bestreiten. Auch Nick Woltemade vom Pokalsieger Stuttgart hat gute Chancen, gleich von Beginn an dabei zu sein. Klare Worte gab es auch in Richtung Antonio Rüdiger, der sich nach seinen Ausrastern im spanischen Pokalfinale keine weiteren mehr leisten darf. Das Limit sei erreicht, meinte der Bundestrainer.
Vom Fußball zum Tennis. Da hat der Weltranglistenzweite Carlos Alcaraz bei den French Open in Paris am Abend mit einiger Mühe das Achtelfinale erreicht. Und gewonnen hat auch Daniel Altmaier in 4 Sätzen gegen den Serben Medvedovic. Damit steht auch er im Achtelfinale. Guido Ringel ist unser Reporter in Paris. War damit zu rechnen vor dem Turnier?
Ehrlicherweise nein. Dass Altmaier immer mal wieder gut ist für gute Ergebnisse, das war schon klar. Gerade auch hier in Paris hat er schon oft bemerkenswerte Partien gewonnen, aber es fehlt ihm immer an Konstanz. Er konnte und kann seine Erfolge kaum vergolden. Jetzt ist das Achtelfinale nicht gleich glänzendes Gold, aber für die Nummer 66 der Weltrangliste doch ein sehr gutes Ergebnis. Altmaier hat in den letzten Jahren sein Tennisdasein professionalisiert. Er arbeitet jetzt mit einem großen Team zusammen und das hilft ihm in vielen Bereichen.
Vielleicht ja auch im nächsten Match. Da ist er der Außenseiter gegen Francis Tiafoe aus den USA. Und um den Einzug ins Achtelfinale spielt heute am frühen Nachmittag noch der beste deutsche Profi Alexander Zverev. Der trifft auf den Italiener Flavio Cobolli. Sie hat es schon wieder getan. Carina Schönmeier hat bei den Turn-Europameisterschaften in Leipzig die nächste Medaille geholt. Nach Silber im Team und Gold im Mixed-Wettbewerb jetzt auch Gold im Einzelfinale am Sprung. Das war einfach nur überwältigend.
Ich war sehr, sehr nervös. Ich habe sehr, sehr gezittert und sehr mitgefiebert und saß da und habe gebetet, dass es reicht. Und es hat einfach wirklich gereicht. Ich bin einfach nur so dankbar und es war so eine coole Stimmung. Ich hätte es wirklich niemals gedacht. Ich habe einfach einen Traum gelegt. Es ist Es ist alles wie im Film gewesen.
Tja, 19 Jahre ist sie erst alt. Carina Schönmeier, Deutschlands neuer Turnstar. Zum Schluss noch zum Reitsport nach Hamburg. Da läuft in dieser Woche das traditionsreiche Spring- und Dressurderby in Kleinflottbek. Und wie die zweite Qualifikation für das Springderby am Sonntag gelaufen ist, das sagt uns Jörg Tegelhütter.
Diese zweite Derby-Qualifikation hatte es in sich. 44 Paare gingen in Kleinflottbek an den Start. Gerade mal 30 bewältigten den Parcours. Und nur 4 Paare blieben fehlerlos. Die meisten scheiterten an dem spektakulären 3 Meter hohen großen Wall. Der war für den siegreichen Briten Guy Williams auf seiner Stute Gringo's Legacy kein Problem. Den besten Eindruck aus deutscher Sicht hinterließen der Vorjahreszweite Frederik Tillmann und die ebenfalls fehlerlose Lokalmatadorin Janne Friederike Meyer-Zimmermann auf den Plätzen 2 und 3.
Und damit gehören beide jetzt auch zum Favoritenkreis für Sonntag. Da geht's dann um den Derby-Sieg und das legendäre blaue Band.
Soweit Jan Möller und der Sport.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Olaf Knapp. US-Präsident Trump hat eine deutliche Erhöhung der Zölle auf Stahlimporte angekündigt. Die Aufschläge sollen von jetzt 25% auf 50% des Warenwerts verdoppelt werden. In einer Rede vor Mitarbeitern eines Stahlwerks in Pennsylvania sagte er, die zusätzlichen Gebühren würden die amerikanische Industrie stärken. Zölle sei sein absolutes Lieblingswort. Zuletzt hat ein Gericht in den USA allgemeine Strafzölle auf Waren wieder in Kraft gesetzt. Eine niedrigere Instanz hatte zuvor entschieden, dass die Einführung der Zölle nicht zulässig ist. Die US-Regierung darf Hunderttausende Migranten aus Lateinamerika abschieben. Das hat das oberste Gericht entschieden. Einzelheiten aus Washington von Kerstin Klein.
Das betrifft mehr als 500.000 Menschen aus 4 Ländern, nämlich aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela, die legal hier im Land waren, hier arbeiten konnten, hier leben konnten unter einem Programm, das eingeführt wurde unter der Biden-Regierung. Und die Trump-Regierung hat denen diesen Schutzstatus weggenommen. Und der Supreme Court hat jetzt nicht in der Sache geurteilt, aber er hat gesagt, dass die Trump-Regierung denen diesen Schutzstatus wegnehmen kann, während diese Klärung vor Gerichten noch läuft. Das heißt, die Trump-Regierung kann jetzt diese mehr als 500.000 Menschen abschieben.
Bundesjustizministerin Hubig will Frauen stärker vor Gewalt von Partnern und Ex-Partnern schützen und noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf dazu vorlegen. Die SPD-Politikerin sagte der Rheinischen Post, das Ausmaß häuslicher Gewalt in Deutschland sei erschreckend. Aus der Nachrichtenredaktion Ronald Lessig.
So sollen Familiengerichte ermächtigt werden, elektronische Fußfesseln anzuordnen, um Betroffene vor häuslicher Gewalt zu schützen. Vorbild ist das spanische Modell. Dort tragen Täter und Opfer ein GPS-Gerät. Kommt der Täter seinem Opfer zu nahe, wird ein Alarm ausgelöst. Sowohl beim Opfer als auch bei der überwachenden Stelle. Außerdem soll ein verpflichtendes Anti-Gewalt-Training eingeführt werden. Die Ministerin will auch sicherstellen, dass gewalttätigen Ex-Partnern nicht mehr das elterliche Sorge- und Umgangsrecht zugesprochen wird.
Bundesgesundheitsministerin Warken hat die Länder aufgefordert, den Schutz von Nichtrauchern zu verbessern. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte die CDU-Politikerin, der Bund habe E-Zigaretten und Vapes bereits in den Nichtraucherschutz aufgenommen. Deshalb müsse jetzt auch auf Länderebene passieren, so die Gesundheitsministerin, anlässlich des heutigen Weltnichtrauchertages. Warken betonte, gerade um Kinder und Jugendliche zu schützen, brauche es strengere Vorgaben. Das Wetter in Deutschland. Am Tage ganz im Süden meist sonnig, sonst ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Verlauf in der Mitte kräftige Schauer und Gewitter. Abseits der Küste 22 bis 32 Grad. Am Sonntag wechselhaft, örtlich Unwetter 18 bis 28 Grad und am Montag oft sonnig mit regionalen Schauern und Gewittern bei 16 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Uns liegt noch die Falschfahrermeldung vor für Dresden. Auf der A4 Chemnitz-Dresden zwischen Dresden-Hellerau und Dreieck Dresden-Nord wird noch ein Falschfahrer gemeldet. Die A19 Berlin Richtung Rostock ist zwischen Lage und Kavelsdorf wegen Bergungsarbeiten weiter gesperrt. Die Umleitung führt über die U19. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Und die A94 Passau Richtung München ist zwischen Mühldorf West und Waldkraiburg-Ampfing nach einem Unfall ebenfalls gesperrt. Soweit der Verkehr. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Weiter mit Detlef Karg im Studio. Guten Morgen. Die Meyer-Werft in Papenburg ist eine der größten und modernsten Werften weltweit. Bisher gilt sie als Top-Anbieter für Kreuzfahrtschiffe. Allerdings zeigt sich auch, vor allem angesichts der großen Werftkapazitäten in China, dass in Deutschland und Europa zu wenige Werften auch Kriegsschiffe bauen können. Und die werden immer mehr benötigt. Warum also nicht Korvetten und Zerstörer in Papenburg bauen? Thomas Stahlberg berichtet.
Die Werftgeschäftsführer haben einen Unternehmensberater ins Boot geholt. Gemeinsam wolle man ausloten, ob ein Einstieg ins Rüstungsgeschäft Sinn macht. Was die Papenburger dazu beitragen könnten, sagt ein Werftsprecher. Denn mit Rüstungsaufträgen lasse sich Geld verdienen. Der Staat motiviere dazu, sich einzubringen. Vorstellbar wären Unteraufträge für den Bau von Fregatten zum Beispiel oder auch der Bau kompletter Fregatten. Die nötigen Waffensysteme müsse man aber zukaufen. Aber, so der Sprecher, es könnten auch unkonventionellere Systeme sein, wie zum Beispiel schwimmende Plattformen für Drohnen oder unbemannte Hubschrauber für die Ostsee, die gerade erforscht werden. Der große Vorteil von Papenburg, die riesigen geschlossenen Hallen, also Schutz vor Spionagedrohnen. Bis Anfang kommenden Jahres will die Werft die Gedankenspiele abgeschlossen haben. Mit den Kreuzfahrtschiffen hat die Werft ja zuletzt wenig Geld verdient durch Managementfehler. Das soll sich jetzt bessern. Die Werft ist auch bis 2030 ausgelastet, hat nur noch Platz für einen Neuauftrag. Der Werftsprecher sagte, im Notfall könnte man aber vielleicht Kreuzfahrtaufträge später abliefern. Im Aufsichtsrat wurde das Thema Rüstung noch nicht groß besprochen und ich höre aus dem Umfeld der Werft von Insidern, so schnell geht das alles nicht. Das Umswitchen auf Fregatten dauert mindestens 10 Jahre. Völlig andere Schiffe, anderer Stahl. Andere Werften haben da mehr Kompetenzen. Der Betriebsrat sagt, es sei noch nicht groß drüber gesprochen worden auf der Werft, aber besser Arbeit haben als keine Arbeit haben.
Soweit Thomas Stahlberg. In der Demokratischen Republik Kongo stehen sich Milizen und Regierungstruppen gegenüber. Es ist eine Auseinandersetzung, die schon sehr, sehr lange andauert und für Außenstehende nur schwer nachzuvollziehen ist. Dazu gibt es in dem Land bekanntermaßen viele Rohstoffe, ein Milliardengeschäft. Daran will sich unter anderem auch das benachbarte Ruanda bereichern. Wie alles miteinander zusammenhängt und wer die Akteure sind, darum geht es jetzt in 11KM, dem Tagesschau-Podcast, heute mit Viktoria Kopmann und Antje Diekans.
In der Demokratischen Republik Kongo gibt es seit Jahrzehnten Konflikte und Kämpfe, befeuert unter anderem durch den Rohstoff Tantal, denn damit gibt's ein Milliardengeschäft. Antje Diekans aus dem ARD-Studio Nairobi erzählt uns heute von Erzminen und Macht und von einem Konflikt, in dem sich nicht nur verschiedene Milizen bereichern wollen, sondern auch ein Nachbarland. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Hallo Antje.
Ja, hallo.
Antje, wie viel hat unser Smartphone zu tun mit der Demokratischen Republik Kongo?
In diesen Handys, da stecken wirklich alle möglichen Rohstoffe drin. Manche davon kennt man vielleicht so ein bisschen besser oder hat die auch schon mal gehört. Zum Beispiel Kobalt, das ist ein wichtiger Bestandteil für die Akkus. Dann ist da auch Gold drin. Und dann gibt's einen Stoff, von dem haben wir vielleicht noch nicht so oft gehört, das ist Tantal. Und alle diese Rohstoffe, die ich jetzt aufgezählt habe, die werden in der Demokratischen Republik Kongo mitten in Afrika abgebaut und kommen dann über lange Lieferketten bis in unsere Smartphones überall auf der Welt.
Du hast schon gesagt, dieser Stoff Tantal, der ist nicht so bekannt. Was ist daran besonders?
Ja, das ist eben ein Stoff, der aus Koltan gewonnen wird. Und 80% dieser weltweiten Koltanvorkommen, die werden im Kongo vermutet. Auch wenn die jetzt im Moment noch nicht komplett ausgeschöpft werden. Aber allein in einer Mine im Ostkongo, Rubaya heißt die, da wird so viel abgebaut, dass 15% des weltweiten Bedarfs daraus gedeckt werden. Und dieses Koltan, beziehungsweise dann der Stoff Tantal,
Fall, der daraus gewonnen wird, der ist im Übrigen nicht nur in den Smartphones drin, sondern auch generell in Computern, Laptops, in Elektroautos. Also so in allem, was man jetzt im Moment so für den Fortschritt, was wir für unser tägliches Leben brauchen.
Zur Erinnerung, die Demokratische Republik Kongo ist der zweitgrößte Staat auf dem afrikanischen Kontinent und fast 7-mal so groß wie Deutschland.
Riesengroß, ja.
Und dann gibt's auch noch die Republik Kongo, das ist wieder ein anderer Staat. Wir bleiben bei dieser Folge bei der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika. Antje, dieses Coltanerz, aus dem der Stoff Tantal gewonnen wird, wie wird das dort abgebaut?
Coltan wird abgebaut in Minen im Kongo. Die darf man sich jetzt aber nicht so vorstellen wie bei uns in Deutschland zum Beispiel den Braunkohletagebau, sondern das ist zum Großteil tatsächlich noch Handarbeit. Rubaya, diese ganz große Mine, das ist jetzt auch nicht eine Mine, ein Stollen, wo man reingeht, sondern das ist ein ganzes Abbaugebiet, das sich da über Hügelketten zieht. Da arbeiten etwa 50.000 Menschen, so richtig mit Spitzhacken und Schaufeln. Die legen die Stollen an und gehen dann runter, um den Rohstoff herauszuschlagen. Das ist oft auch gefährlich, weil diese Stollen nicht immer richtig gesichert sind und die Arbeiter verdienen daran auch nicht viel. Also das Geld mit dem Coltan bzw. mit dem Tantal, das machen dann andere, die Händler und zum Großteil bei den Händlern auch noch die, die dann ganz am Ende der Lieferkette stehen. Eigentlich könnte man ja sagen, gut für den Kongo, dass er all diese Rohstoffe hat und doch dann sicherlich auch sehr profitiert von diesen Rohstoffen. Leider war das aber schon immer so, dass dieser Rohstoffsegen eigentlich mehr ein Fluch für den Kongo ist. Denn man spricht ja auch immer von Konfliktmineralien und all diese Mineralien, diese Rohstoffe lösen im Kongo Konflikte aus, verursachen viel Leid bei der Bevölkerung, weil Milizen um den Zugang zu den Minen kämpfen, die Menschen immer wieder in die Flucht getrieben werden. Also letztendlich profitiert der Kongo selbst, profitiert die Bevölkerung im Kongo nicht von diesem wahnsinnigen Reichtum, den das Land hat.
Du hast schon gesagt, die werden Konfliktrohstoffe genannt. In der Demokratischen Republik Kongo herrschen seit über 20 Jahren Konflikte.
Also erstmal reichen eigentlich auch diese 20 Jahre nicht, sondern auch davor gab es schon immer Konflikte im Kongo. Wenn wir jetzt auf diese 20 Jahre gucken, dann ist das meist der sogenannte dritte Kongo-Krieg. Aber es ist eigentlich fast gar nicht so wichtig, da die Linien zu ziehen, wann war der Konflikt mal stärker, wann weniger stark, weil das Ergebnis ist immer, seit Jahrzehnten, muss man wirklich sagen, kämpfen da Milizen um den Zugang zu diesen Minen, terrorisieren die Bevölkerung, vergewaltigen Frauen. Es gibt Dörfer im Ostkongo, wo so gut wie jede Frau vergewaltigt worden ist.
Die Worte Friede, Gerechtigkeit und Arbeit auf dem Wappen der Demokratischen Republik Kongo haben mit der Wirklichkeit in dem afrikanischen Land nicht viel zu tun. Trotz kleiner Schritte hin zur Demokratie, freien Wahlen und Friedensverträgen ist das Land nie wirklich zur Ruhe gekommen.
Also das ist ein Konflikt, der wahnsinnig viel Leid verursacht seit langer, langer Zeit. Im Moment ist eine Miliz sehr aktiv im Ostkongo beziehungsweise hat große Teile des Ostkongo erobert. Das ist die sogenannte M23-Miliz.
Wofür steht das?
Ja, das steht tatsächlich für das Gründungsdatum dieser Miliz, den 23. März. Die hat sich im Jahr 2012 wieder gegründet aus einer Vorgängergruppierung und ist seitdem im Ostkongo so aktiv. Die kontrolliert im Moment auch diese Rubaya-Mine, diese wahnsinnig große Coltan-Mine. Das ist sehr lukrativ für die Miliz. Es gibt Schätzungen der Vereinten Nationen, wonach die jetzt jeden Monat $800.000 mit dem Coltanabbau in Rubaya einnimmt. Viele halten auch diese Zahlen noch für zu niedrig und dieses Geld hilft, um Kämpfer und Waffen für die Miliz zu bezahlen und macht sie damit noch schlagkräftiger. Also die M23 hat zuletzt so einen richtigen Eroberungszug durch den Ostkongo hingelegt. Die haben Anfang dieses Jahres die Provinzhauptstadt von Nord-Kivu, das ist dort eine Region, Goma, eine Millionenstadt erobert und sind von da dann auch noch in die Nachbarprovinz weitergezogen, ziehen auch noch immer weiter eben gerade in diese Regionen, wo es diese wertvollen Rohstoffe in den Minen gibt.
Geht's dieser Miliz da jetzt nur um die Minen?
Also die M23 würde jetzt sagen, dass sie gar nicht um die Rohstoffe kämpft offiziell, sondern die würden sagen, wir sind eine Tutsi-Bewegung und wir kämpfen dafür, die Bevölkerung, die Tutsi-Bevölkerung im Ostkongo und vielleicht auch in Ruanda vor Hutu-Milizen zu schützen.
Ja, ganz kurz, die Tutsi und die Hutu, das sind zwei verschiedene Volksgruppen im Osten Kongos und in Ruanda.
Und dann sind wir natürlich bei dem Völkermord 1994 in Ruanda, wo binnen kurzer Zeit radikale Hutu-Milizen etwa 800.000 Menschen ermordet haben, die zum Großteil eben dieser Volksgruppe der Tutsi angehörten.
Die Nachrichten und die Bilder aus Ruanda werden immer schrecklicher. Niemals seit Ende des Zweiten Weltkrieges sind so viele Tote in so kurzer Zeit zu beklagen. Sind es 200, 300 oder 500.000? Keiner weiß es bislang.
UN-Generalsekretär Boutros Ghali warf der Völkergemeinschaft völliges Versagen in Ruanda vor. Er beklagte vor allem die fehlende Bereitschaft der UN-Mitglieder, Truppen für Ruanda bereitzustellen.
Dann wurde dieser Völkermord beendet vom jetzigen ruandischen Präsidenten Paul Kagame und seinen Truppen.
Und der klammert sich seitdem an die Macht in Ruanda. Er ist ja bis heute Präsident, ein Autokrat, durch Wahlen bestätigt, die aber nicht frei sind.
Die Hutu-Milizen wurden vertrieben aus Ruanda und sind damals zum Großteil über die Grenze in den Kongo geflüchtet. Es gibt dort im Kongo jetzt auch tatsächlich diese radikalen Hutu-Gruppierungen noch. Es gibt eine Miliz, die nennt sich FDLR, auch sehr aktiv im Ostkongo und die besteht eben aus Hutu. Und die M23 sagt, ihr offizieller Grund ist, dass sie existiert. Wir müssen eben die Bevölkerung hier vor dieser Hutu-Miliz schützen. Also spielt tatsächlich dieser Völkermord vor, es war 1994, aber letztendlich sind das auch nur gut 30 Jahre, die dazwischen liegen. Das heißt, es leben jetzt natürlich immer noch viele, die das erlebt haben, wirklich, die entweder ihre Angehörigen verloren haben oder die auch selber in der Art Opfer wurden, dass sie schwer verletzt waren. Also das ist ein noch überhaupt nicht verarbeitetes Trauma, das sowohl eine Rolle in Ruanda spielt, als auch im Kongo und insgesamt auch in der Region, also auch in den übrigen Nachbarländern dort noch.
Was bedeutet das für die Bevölkerung, dass die M23-Miliz im Ostkongo gerade das Sagen hat?
Für die Bevölkerung bedeutet es im Moment, dass wirklich die M23 jetzt auch das ist, was da Strukturen vorgibt. Also das sind jetzt wirklich die neuen Machthaber. Und diese Machthaber sind gekommen mit unheimlich viel Gewalt. Es sind auch zu Beginn des Jahres wieder hunderttausende Menschen aus der Region geflüchtet, sind dann inzwischen aber auch zum Teil zurückgekommen. Und jetzt versucht die M23 so ein bisschen ein anderes Gesicht zu zeigen, nämlich als die Macht, die jetzt dort alles im Ostkongo wieder ordnet. Die M23 kontrolliert zum Beispiel auch die Grenze jetzt zwischen Ruanda, dem Nachbarland, und dem Kongo. Sie hat staatliche Strukturen aufgebaut. Es gibt Vizegouverneure, Gouverneure, Bürgermeister. Die lädt inzwischen auch ganz offiziell zu Pressekonferenzen diese Miliz und stellt dann ihre neuen Strukturen vor und was sie sich da so vornehmen. Die haben tatsächlich schon mehr zu bieten, auch als jetzt nur eine mordende, plündernde Gruppierung zu sein. Die M23 verspricht der Bevölkerung, jetzt auch die Infrastruktur auszubauen. Also das ist dann schon auch in einer Art jetzt im Moment die staatliche Macht im Ostkongo, kann man sagen. Zumal die Regierung da tatsächlich überhaupt gar keine Macht mehr hat und ja sich aus dem meisten da jetzt zurückgezogen hat.
Auf die offizielle Regierung der Demokratischen Republik Kongo kommen wir gleich noch. Antje, wie nehmen denn die Menschen dort vor Ort diese Miliz M23 wahr?
Insgesamt bestimmt noch mit ganz großer Skepsis, weil sie ja eben auch erlebt haben, wie die Miliz in ihre Region eingefallen ist zu Beginn des Jahres. Aber gleichzeitig versucht die M23 ja jetzt auch den Menschen zu zeigen, dass sie etwas Gutes schon für sie tun will. Und zum Beispiel hat sie auch die Löhne für die Minenarbeiter in dieser großen Rubaya-Mine verdoppelt. Also die haben jetzt zwar immer noch wenig Geld vergleichsweise in der Tasche, aber doch ein bisschen mehr als vorher. Und ja, das scheint dann bei einigen zumindest auch ganz positiv anzukommen. Es ist schwer im Moment direkt aus dieser Mine zu berichten, weil man da natürlich auch nur hinkommt, wenn man Aufpasser von der M23 dann dabei hat. Also so richtig unabhängige Berichterstattung ist das dann nicht, aber Kollegen von der Nachrichtenagentur AFP ist das zuletzt nochmal gelungen, in diese Rubaya-Mine zu kommen und dann mit einem Arbeiter zu sprechen. Und der hat ihnen dann geschildert, dass er das so empfindet, dass er jetzt wieder in Frieden lebt, seit die M23 da war, weil es früher gefährlich gewesen wäre, sich etwas Neues wie Schuhe oder ein Handy zu kaufen. Dann hätten die Soldaten, also die kongolesische Armee, das ihnen sofort wieder abgenommen. Aber jetzt unter den M23 könnte er damit rumlaufen, ohne sich Sorgen zu machen. Also das ist jetzt schon so eine Aussage, wo man ein bisschen gucken muss, ist die jetzt auch so ganz frei entstanden? Aber es gibt sicherlich auch Menschen, die jetzt sagen, vielleicht funktioniert es ja doch ein bisschen besser, weil das eben eine Region ist, die das kennt, eben dieses Morden und Plündern und wo auch die kongolesische Armee nicht unbedingt auf der Seite der Guten immer steht, sondern das kongolesische Militär genauso mordet und plündert oft. Also da gibt's jetzt nicht so dieses Schwarz-Weiß, die einen sind das Gute, die anderen sind das Böse. Deswegen haben vielleicht dann doch auch einige inzwischen Hoffnung, dass es einen Neuanfang geben könnte unter den M23.
Und wie reagiert die kongolesische Regierung auf die Übernahme der M23-Miliz im Ostkongo?
Die kongolesische Armee wurde schon schnell geschlagen, hat sich inzwischen auch immer mehr zurückgezogen, scheint eben diesen Kämpfern der M23 nicht viel entgegenzusetzen zu haben. Kongos Regierung, die in Kinshasa sitzt, das ist genau auf der anderen Seite vom Kongo. Also der Kongo ist eben riesengroß, so groß wie ganz Westeuropa. Diese Region, über die wir jetzt immer reden, im Ostkongo, die ist dann eben komplett im Osten und die Hauptstadt ist relativ weit im Westen. Also da liegen 2000 Kilometer dazwischen, was jetzt auch bedeutet, die kann man überhaupt nicht so auch schnell fahren. So gibt es auch keine befestigten Straßen im Kongo. Also das sind zwei Welten, kann man wirklich sagen. Und die Regierung hat im Ostkongo im Moment auch so gut wie jeden Einfluss verloren. Es war eigentlich schon immer so, dass sie da nicht besonders viel zu sagen hatte. Der Ostkongo wird kontrolliert von den Milizen. Da sind außer der M23 noch etwa 100 andere Gruppierungen aktiv. Also das ist wirklich eine komplett regierungsfreie Zone, kann man sagen. Und die kongolesische Regierung wünscht sich jetzt natürlich aber Unterstützung im Kampf gegen die M23. Und da ist jetzt die kongolesische Regierung unter anderem mit den USA im Gespräch, ob die nicht vielleicht im Kampf unterstützen könnten, beziehungsweise das Militär im Kongo ausbilden könnten, im Deal dann wiederum, dass dann Rohstoffe an die USA gehen. Also der kongolesische Präsident Felix Tshisekedi, der versucht im Moment auf allen Wegen ja seine eigene Kraft auch zu stärken, steht im Moment aber doch relativ auf verlorenem Posten.
Aber warum ist das denn so? Also würde es nicht auch den Nachbarländern was bringen, dort zu unterstützen, um dann auch Ruhe in die Region zu bringen?
Im Gegenteil ist es so, dass das Nachbarland Ruanda die M23 unterstützt. Das liegt eben auch begründet in dieser Geschichte mit dem Völkermord in Ruanda. Der ruandische Präsident Paul Kagame ist eben selbst Tutsi, hat damals mit seinen Truppen diesen Völkermord beendet und steht auf Seiten der M23. Das haben schon ganz früh Berichte der Vereinten Nationen gezeigt. Man hat schon vor Jahren gezeigt, dass Ruanda die M23 finanziell unterstützt. Und jetzt in diesem Kampf ist es tatsächlich so, dass ruandische Soldaten Seite an Seite mit den M23-Milizionären kämpfen. Ein paar tausend Soldaten aus dem Nachbarland. Mhm. Also da ist die Interessenslage tatsächlich ganz anders. Und Ruanda verdient im Übrigen jetzt auch mit an diesen Rohstoffen aus dem Kongo. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Also die Interessenslage ist da nicht so bei den Nachbarländern, dass man sagt, wir wollen jetzt die kongolesische Regierung stärken, sondern im Gegenteil, dass die Interessenslage ist da eher so, ja, wir unterstützen jetzt zumindest von Seiten Ruandas die M23.
Also das Nachbarland Ruanda mit dem Autokraten Paul Kagame an der Spitze unterstützt diese Miliz M23. Und du hast auch gesagt, es steht der Vorwurf im Raum, dass die Miliz M23 und Ruanda sich an diesen Rohstoffen aus der Demokratischen Republik Kongo bereichern. Wie soll das denn laufen?
Das Coltan wird über die Grenze gebracht und dann wird es von Ruanda aus exportiert, statt aus dem Kongo exportiert. Zumindest liegen das alle Zahlen, die man im Moment so sieht, nahe. Auch das haben die Vereinten Nationen sich genauer angeguckt. Da gibt es dann Berichte, wo man sieht, dass Ruanda in den vergangenen 2 Jahren den Export an Rohstoffen mal locker verdoppelt hat. Obwohl das Land ist ja dann verglichen mit dem Kongo schon sehr klein, hat selbst nicht so viele Rohstoffvorkommen. Ja, und da wundert man sich dann schon, wie viel da plötzlich aus den Minen gewonnen werden soll. Also das ist schon recht eindeutig, dass die Lieferwege da im Moment anders laufen und ja, dass man da halt das, was eigentlich im Kongo geschürft wird, über Ruanda vertreibt. Man kann jetzt natürlich auch sagen, gut, dann nehmen wir eben auch nichts mehr aus Ruanda. Aber dann ist immer noch die Frage, ist es dann vielleicht noch irgendwie anders verschleiert? Also das ist einfach ein großes Problem in diesem Sektor, dass sich die Lieferketten nicht so gut nachvollziehen lassen, obwohl man das jetzt schon seit langer Zeit versucht. Da ist zum Beispiel auch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover dran beteiligt, die da versuchen, auch Verfahren mitzuentwickeln, wie man das machen kann. Und da gibt es dann auch Erfolge. Aber solange es dann immer wieder viel, ich sage jetzt wirklich mal, kriminellen Willen gibt, das alles zu verschleiern, ist das auch schwierig, das immer so nachzuverfolgen. Zumal dann ja eben der Bedarf so groß ist. Alle Firmen das brauchen weltweit, die in dieser Industrie tätig sind und auf diese Rohstoffe angewiesen sind und sie irgendwoher kriegen wollen.
Was sagt Präsident Paul Kagame zu dem Vorwurf, dass er die M23-Miliz im Ostkongo finanziert und unterstützt?
Paul Kagame hat noch nie offiziell eingeräumt, dass er jetzt wirklich gesagt hat, wir Ruanda, wir unterstützen die M23-Miliz. Aber inzwischen sagt er auch nicht mehr, wir tun es nicht, sondern er schlingert dann immer so ein bisschen diplomatisch darum. Zum Beispiel zuletzt jetzt Anfang dieses Jahres auf einer Pressekonferenz in Ruandas Hauptstadt Kigali. Da wurde er dann auch wieder gefragt, ja, wie ist das denn jetzt? Unterstützt ihr die M23? Und dann war seine Antwort, ja, das ist doch eigentlich die ganz falsche Frage, denn es geht nicht darum, ob jemand die M23 unterstützt oder nicht.
The issue is, what is actually the problem of M23? That's the question you should have asked, in fact. What is the problem? What is this thing called M23? Are they human beings? Are they this? Are they Rwandans? Are they Congolese? Are they that? Why do they exist?
Es geht darum, welche Probleme haben denn dazu geführt, dass es die M23 überhaupt gibt? Und was steckt dahinter? Warum existiert diese Miliz? Und damit will er natürlich wieder darauf anspielen, dass er sagt, ja, die muss ja existieren, damit die Tutsi im Kongo, in Ruanda geschützt werden.
Ruanda sitzt da so ein bisschen am längeren Hebel und damit eben auch die Miliz im Kongo, könnte man sagen. Du beobachtest den Konflikt schon ganz lange. Wenn wir auf die aktuelle Lage im Ostkongo schauen, wie wird das in der nächsten Zeit weitergehen?
Wirklich ganz schwer vorherzusagen. Ich habe so Anfang des Jahres gedacht, dass die M23 noch weiter durchmarschiert tatsächlich. Dazu vielleicht nochmal so ein ganz kleiner Schlenker. Die gehört auch inzwischen zu einer größeren Allianz von Milizen. Die nennt sich Alliance Fleuve du Congo. Und die hat auch dann nochmal einen Anführer. Und dieser Anführer war früher mal Leiter der Wahlkommission im Kongo, hat Tshisekedi, den jetzigen Präsidenten, sogar mal in seiner ersten Amtszeit tatsächlich ins Amt auch gebracht. Der ist selber politisch vernetzt und da hatte ich zumindest lange Zeit den Eindruck, dieser Mann, der will politisch auch noch viel erreichen. Und er hat das mehrfach gesagt, wir marschieren jetzt bis nach Kinshasa. Also man hatte den Eindruck, vielleicht ziehen die jetzt durch und stürzen dann auch die Regierung. Jetzt hat es inzwischen aber doch viele diplomatische Bemühungen gegeben. Es gab immer wieder angesetzte Friedensgespräche, die zum Teil dann nicht geklappt haben, aber auch einige Gespräche dann doch tatsächlich zwischen Tshisekedi, Kongos Präsidenten, und Kagame, Ruandas Präsidenten, in Doha zum Beispiel. Also ja, da hat sich auch jetzt schon einiges getan so in der Zwischenzeit, und es ist zumindest so dieser große Drive, jetzt geht's ganz schnell, das ist im Moment raus. Aber Tshisekedi ist auf jeden Fall auch politisch sehr angeschlagen, wird von mehreren Seiten angegriffen. Ich weiß nicht, ob der sich auch wirklich noch so lange halten wird, was dann passieren würde, wenn wirklich diese Regierung nicht mehr steht, und welche Rolle dann die M23 und auch das Nachbarland Ruanda mit dem Präsidenten Kagame dann dabei spielen würden. Tatsächlich ist diese Frage, wie kann man den Konflikt im Kongo beenden, etwas, womit sich Experten auch von den Vereinten Nationen wirklich jetzt ja seit Jahrzehnten auseinandersetzen. Mhm. Und diese Frage beantworten die Experten auch immer wieder. Und viel wurde dann immer davon gesprochen, dass man alle an den Verhandlungstisch bringen muss, dass man halt alle Volksgruppen da mit einbeziehen muss im Ostkongo. Dann gab es natürlich auch lange Zeit wirklich den größten Blauhelm-Einsatz der Vereinten Nationen im Ostkongo, der dazu gedacht war, die Region zu befrieden. Auch das hat nicht geholfen. Mhm. Also es ist wirklich, ja, es ist etwas, woran sich ganz viele von außen schon seit langer Zeit abarbeiten. Aber letztendlich, diesen Kommentar habe ich jetzt gerade am Wochenende nochmal in einer Zeitung hier gelesen in der Region, muss es dann doch auch aus der Region kommen, der Wille für den Frieden und auch der Wille, diesen Rohstoffreichtum, den man im Kongo hat, auch mal für die eigene Bevölkerung zu nutzen. Mhm. Nicht nur einfach das Land zu plündern, alles raus zu exportieren, ein paar wenige machen sich die Taschen voll und der Rest darbt und wartet auf die nächste Miliz. Also das ist ja ein ganz fürchterlicher Kreislauf, der da jetzt so lange schon im Ostkongo im Gang ist. Und wie man diese ewige Kette dadurch brechen soll, das ist einfach ein großes, großes Fragezeichen, wie das wirklich funktionieren kann.
Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast. Diese und alle anderen Folgen gibt es auch in der ARD-Audiothek. Und gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter in der ARD-Infonacht. Wir berichten dann in unserer letzten Sendestunde nochmal aktuell über den Gletschersturz in der Schweiz. Und wir haben ein Interview mit dem Klimaforscher Harald Kunstmann von der Universität Augsburg im Programm. Ganz allgemein über Klimaresilienz und die weiteren Entwicklungen, auf die wir uns hier in Deutschland und auch weltweit wohl werden einstellen müssen.
RBB24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Olaf Knapp. US-Präsident Trump will die Zölle auf Stahlimporte deutlich erhöhen. Vor Stahlarbeitern in Pennsylvania kündigte er zum 4. Juni eine Verdopplung der Aufschläge von jetzt 25% auf 50% des Warenwerts an. Aus der Nachrichtenredaktion Constanze Semiday.
Niemand werde darum herumkommen, sagte Trump in dem Werk der Firma US Steel. Auch die Europäische Union wäre davon betroffen. Noch bis Juli wollen Brüssel und Washington über die Zolldrohungen verhandeln. Schon jetzt sind Autos, Stahl und Aluminium aus der EU mit Aufschlägen von 25% belegt. Ein US-Gericht hatte zuletzt die Strafzölle auf alle Importe wieder in Kraft gesetzt, nachdem eine niedrigere Instanz zuvor entschieden hatte, dass der amerikanische Präsident zur Einführung der Zölle nicht befugt sei.
Russland hat im UN-Sicherheitsrat Bedingungen für eine Waffenruhe in der Ukraine genannt. Der russische UN-Botschafter Nebensia sagte, sein Land sei zu Verhandlungen über eine Feuerpause bereit. Erforderlich sei dafür, dass keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert würden und Kiew die Mobilmachung beende. Wenn es zu einer Waffenruhe komme, könne dann an einer nachhaltigen Lösung des Konflikts gearbeitet werden. Die Ukraine fordert eine Feuerpause ohne Vorbedingungen. Am Montag soll es in Istanbul eine neue Verhandlungsrunde über ein Ende des Krieges geben. Die US-Regierung hat die Entscheidung des obersten Gerichts zur Migrationspolitik begrüßt. Der Supreme Court hatte es den Behörden erlaubt, hunderttausende Menschen aus Lateinamerika abzuschieben. Aus der Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses Miller sagte dem Sender CNN, es sei gut, dass die Migranten jetzt abgeschoben werden könnten. Er sprach von verrückten Entscheidungen unterer Instanzen, die der Supreme Court jetzt zurechtgestoppt habe. Miller gilt als Verfechter einer besonders scharfen Migrationspolitik. In der Entscheidung geht es um mehr als 500.000 Menschen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. Sie hatten unter Präsident Biden die Erlaubnis erhalten, vorübergehend in den USA zu leben und zu arbeiten. Nachfolger Trump wollte das Programm beenden, war damit aber auf juristischen Widerstand gestoßen.
In der Fußball Nations League haben die deutschen Frauen in Bremen 4:0 gegen die Niederlande gewonnen. Das Team hat sich damit als Gruppensieger den Einzug in die Runde der letzten vier gesichert. Die Partie gegen die Niederlande war zugleich der vorletzte Test vor der Europameisterschaft.